Hallo, Sie hören einen Auszug aus meinem Buch Kill Your Agency, denn Top-Kreativ kann jeder sein, erschienen 2015 im Haufe Verlag. In dem Buch führe ich Sie Schritt für Schritt durch den Ideenfindungsprozess und setze das schöpferische Potenzial von Teams und Menschen frei. Die Idee für dieses Buch wurde aus der Praxis herausgeboren. In zahlreichen Workshops begleite ich Menschen seit vielen Jahren durch den Ideenfindungsprozess und leite sie nach dieser von mir entwickelten Methode an. Schritt für Schritt arbeiten wir gemeinsam die Etappen durch. Die Erfahrungen zeigen, auch jene, die sich vorher nie für kreativ in irgendeiner Form hielten, entwickeln hier im Team eine Idee und sogar eine, die sich erfolgreich umsetzen lässt. Oft genug erlebe ich, wie in den Seminaren eine Art Wandlung stattfindet. Techniker, Ingenieure und Buchhalter entwickeln plötzlich top-kreative Ideen, die strategisch fundiert und zielgruppenrelevant sind. Dieses Handbuch reicht die Erkenntnisse aus zahlreichen Workshops, Vorträgen und Trainings nun praxisnah weiter. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, dass Ideen kein Zufallsprodukt sind und dass es für jedermann machbar ist, durchaus bessere und vor allem fundierte Ideen und Lösungen in kürzester Zeit zu entwickeln. Die Entstehung und Wirksamkeit von außergewöhnlichen Kommunikationsideen basiert lediglich auf einer durchdachten, erprobten und erfolgreichen Methode, die nach bestimmten Wirkprinzipien arbeitet. Dadurch wird es jedem möglich, herausragende Ideen zu entwickeln. Aber nicht nur dies. Auch jede Zusammenarbeit zwischen Agentur und Unternehmen basiert auf Briefings und Präsentationen, auf der Basis von entwickelten, durchdachten Ideen. In den vergangenen Jahren fiel mir auf, dass durch das erhöhte Kommunikationstempo einerseits der Bedarf an Ideen gestiegen ist, die Kapazität, die dafür jedoch zur Verfügung steht, aber nicht. Auf Agentur und erst recht auf Unternehmensseite herrscht permanent Zeitmangel. Das führt dazu, dass Briefings oft wenig durchdacht bzw. nicht mit einer differenzierenden Botschaft versehen sind, sondern oftmals nur die gewünschte Umsetzung beschreiben. Viele kleine Schnellschüsse mit wenig Inhalt. Sinngemäß, wir brauchen mal ganz schnell einen Messefilm. Die Agenturen, die sich meistens darüber freuen, einen neuen Auftrag erhalten zu haben, hinterfragen das Briefing im ersten Schritt nicht, sondern entwickeln eine Idee auf Basis eines unvollständigen Briefings. Die große Überraschung erfolgt dann kurze Zeit später, in der Regel bei der Ideenpräsentation. An dieser Stelle wird dann allen Beteiligten klar, dass man für den Papierkorb gearbeitet hat. Aus zwei Lösungen wird in solchen Momenten gewählt. Dabei ergibt sich Variante 1. Es findet ein Rebriefing statt, welches eigentlich jetzt zum ersten Mal eins ist. Und unter Hinzunahme mindestens einer weiteren Agentur muss binnen kürzester Zeit eine neue Idee entwickelt werden. Das ist für alle Beteiligten mit Frust und nicht selten auch mit Wochenendarbeit verbunden. Oder das Management entscheidet sich für Variante 2, indem es sich dazu entschließt, bei dem vorgestellten Konzept, auch wenn es nicht favorisiert wurde, zu bleiben. Denn man hat keine Zeit mehr und auch keine weiteren Ressourcen für dieses Projekt. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist, dass erneut alle frustriert sind und dass beim nächsten Projekt die Agentur nicht mehr berücksichtigt wird. Bei allem Verständnis für den herrschenden Zeitdruck müssen alle einsehen, dass generische Briefings auch generische Kommunikation hervorbringen. Dieses Buch hilft speziell Unternehmen dabei, ihre Briefings konkreter, inspirierender und vor allem schneller zu erstellen. Input bestimmt bekanntermaßen den Output. Und Unternehmen, die wissen, was sie wollen, können, wenn sie denn exakter briefen, auch bessere Ergebnisse erwarten. Außerdem können sie eine vorgestellte Idee besser überprüfen. Eine wichtige Voraussetzung für ein besseres Briefing und eine bessere Überprüfung einer vorgestellten Idee ist, die Verantwortlichen in den Unternehmen müssen sich als erstes klar darüber werden, was denn das Produkt bzw. die Marke ausmacht. Was ist das Besondere, welchen Charakter hat es bzw. sie? Nur wer den innersten Kern des Produktes kennt, kann gut briefen und hinterher gut überprüfen. Der zweite Teil des in diesem Buch beschriebenen Ideenentwicklungsprozesses widmet sich ausführlich der Ideengenerierung. Auch wenn viele Unternehmen dies nicht zwangsläufig als ihre Aufgabe sehen, sondern als jene der beauftragten Kreativagenturen, So hilft die Lektüre dieses Buches dabei, nachzuvollziehen, wie Ideen entstehen und Umsetzungen herausgearbeitet werden. Dieses Verständnis für den kreativen Prozess hilft Verantwortlichen in Unternehmen dabei, kreative Ideen und ihre Intention zu verstehen sowie besser einordnen und bewerten zu können und ermöglicht es ihnen so, auch mutigere Entscheidungen zu treffen. In diesem Handbuch geht es darum, kreative und effektive Ideen zu entwickeln, die darüber hinaus auch eine konkrete strategische Ausrichtung haben. Was aber bedeutet Kreativität? Trägt jeder Mensch sie in sich? Und wenn ja, wie kann man sie hervorholen und nutzen? Hinter Kreativität verbirgt sich die neuartige Interpretation bestehender Fakten. Durch die überraschende Kombination von zwei existenten Faktoren wird etwas Neues geschaffen. Viele Menschen sind nicht in der Lage, zwei herkömmliche Dinge miteinander zu kombinieren und somit in neue Richtungen zu denken. Daher wird eben diese Kombinationsfähigkeit landläufig als etwas Kreatives erachtet. Aussagen wie kann man darauf nur kommen oder so etwas hat die Welt ja noch nie gesehen, begleitet diese Wahrnehmung. Wie kommt es, dass manche Menschen also kreativ sind und andere nicht? Schauen wir uns die Entwicklungen hierzulande im Abendland an. Unser Denken wurde über viele Jahrhunderte hinweg massiv durch die Kirchen geprägt. Zugang zu Wissen und Plattformen für Unterricht waren den kirchlichen Einrichtungen vorbehalten. Erst nach und nach wurden sie dann auch den Bürgern zugänglich gemacht. Selbstverständlich hatten die Kirchenverantwortlichen dabei ein konkretes Ziel vor Augen. Unterricht und Wissensvermittlung fand nicht selbstlos statt und auch keineswegs mit der Absicht, die Menschen zur Mündigkeit zu bewegen. Vielmehr stand die Erziehung im Sinne der jeweiligen Religion im Fokus. Die Bibel, als philosophische Grundlage der christlichen Kirchenlehre, ist dabei ein Werk, das komplett auf einer Entweder-oder-Sichtweise fußt. Es gibt ausschließlich Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Gott und Satan, den Pfad der Gerechten und den der Ungerechten. Was einst die Klosterschüler vermittelt bekamen und wie wir bis heute über unser Lehrsystem geschult werden, enthält genau diese Art zu denken. Die großen religiösen Institutionen haben uns gelehrt, wie wir zu denken haben. Was ist gut, was ist gerecht? Was hingegen ist böse, was ist ungerecht? Die Bibel als Werte- und Verständnisgrundlage wurde hierbei als zentrales Werkzeug und als Maßstab herangezogen. Die Intention dahinter, nämlich ein folgendes Volk, im Optimalfall ohne eigene Meinung, ohne persönliche Denk- und Herangehensweisen zu schaffen, zeigt sich in vielen Bereichen bis heute. Die Kirche hat ihren Ansatz nicht verfehlt, obgleich uns ihre Macht im Zuge der Säkularisierung und Aufklärung nicht mehr ganz so überdimensional erscheint. Doch in Sachen Denkmodell entfaltet das klerikale System immer noch zweifelsohne seine Wirkung. Andererseits umgibt uns eine Denkkultur, die durch unser Schulsystem geprägt ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Sir Ken Robinson. Der international renommierte Berater in den Bereichen Innovationen, Humanressourcen und Gesellschaftsentwicklung definiert neben den Kirchen vor allem auch die Schulen als maßgebliche Erzieher in den vorangegangenen Jahrhunderten. Im 18. und 19. Jahrhundert, also im Zuge der Industrialisierung, wurden vorrangig Arbeitskräfte benötigt, deren Bildung auf technischem und mathematischem Wissen beruhte. Bei der Qualifizierung ging es darum, richtige Ingenieure und richtige Juristen zu entwickeln. Folglich wurden Stereotype aufgebaut. Diese hatten einen bestimmten Wissenshorizont über eine bestimmte Lernmethode zu erreichen. So wurden die Fachkräfte für die bestehenden Aufgaben im Rahmen der Industrialisierung ausgebildet. Bis heute funktionieren unsere Schulen wie ein Industriebetrieb. Sie sind so strukturiert und anberaumt. Es gibt den Gong als Zeitsignal wie im späten 19. Jahrhundert in der Fabrik. Wir packen Menschen, also Kinder, in Klassengemeinschaften zusammen und die einzige Gemeinsamkeit zwischen ihnen ist der identische Jahrgang. Es besteht keineswegs Deckungsgleichheit bei den Fähigkeiten und Fertigkeiten, darauf wird auch kein Wert gelegt. Stattdessen wird das Datum der Geburt oder nennen wir es provokativ einmal das Datum der Produktion als Maßstab herangezogen. Trotz der Unterschiedlichkeit erfahren die Kinder in ihrer Klasse dann Frontalunterricht und erhalten dabei klare Aussagen darüber, was richtig und was falsch ist. Was ist eine richtige Gedichtargumentation und was eine falsche? Was ist eine richtige Argumentation und was eine falsche? Was ist richtig in der Mathematik und was entsprechend falsch? Unsere Welt ist in richtig und falsch unterteilt und wir beurteilen sie auch so, beinahe mathematisch. Dieses lineare Denken führt dazu, dass wir herrlich unkreativ sind. Schließlich ist es nicht im biblischen Sinne, etwas neu zu kombinieren oder aus einer anderen Perspektive an etwas heranzutreten. Unser Denken heutzutage ist binär. Wir bewegen uns im Schema zwischen 1 und 0. Wir tun Dinge immer so, wie wir es seit jeher getan haben. Wir gehen Situationen so an, wie wir es bereits kennen. Es gibt A oder B, aber nichts dazwischen. Und erst recht nicht darüber hinaus. Dabei ist genau dieser Zwischenraum interessant.